Die anderen, wie streunen die Hunde, Freundschaft mit Helmut Qualtinger. Meine erste Begegnung mit Helmut Qualtinger, merkwürdigerweise weiß ich das nicht mehr genau, es war noch während des Krieges. Und ich glaube, es war auf der Augartenbrücke. Wir rannten ineinander. Das war's, vermutlich. Wir mochten uns auf Anhieb, weil wir Gleichgesinnte waren. Wir lebten den Existenzialismus im Kohlenkeller, tranken Ruhm ohne Ende. Ich war hungrig nach Freiheit. Das hieß ausgehen, trinken, rauchen, lachen, diskutieren. Philosophie faszinierte mich. Helmut empfahl mir Bücher, die ich verschlang. Nach dem Krieg fühlten wir uns wie in einem gemeinsamen Bett. Dieses Empfinden habe ich heute noch ganz stark in mir. Wir verstanden uns politisch, kulturell, menschlich. Es gab wenig, wo wir nicht einer Meinung waren. Und wenn doch, stritten wir sie aus. Das konnte durchaus heftig werden, aber kein Streit hätte unsere Freundschaft gefährden können. Ich konnte es gar nicht glauben, dass man einem Menschen so nahe sein konnte. Es waren die größten Streicheleinheiten, die ich je in meinem Leben erfahren habe. Nicht nur mit Helmut war es so. Alle, die da um uns waren, Max Lersch, Polly Bob, Kehlmann, Michael, Otto Kobalek und die anderen. Ich genoss ihre Freundschaft, vor allem, weil sie die einzigen waren, die nicht hinter mir her waren. Natürlich mochten sie mich als Frau, aber sie waren nie aufdringlich und ich wäre sowieso nie auf die Idee gekommen, mich mit ihnen einzulassen, weil ich Freundschaft so hoch hielt. Die ersten Jahre nach dem Krieg brachten die Freiheit, die ich meine. Man konnte so vieles machen, was später undenkbar war. Helmut hatte wahnsinnige Ideen. Im Kohlenkeller von Kubaleks Vater las er »Mein Kampf«. Laut schrie er, dass es nur so donnerte. Juden waren und sind es, die den Neger an den Rhein bringen. Das Ganze gibt es heute auf CD, aber man kann sich vorstellen, dass sich das damals im Kohlenkeller um einiges gruseliger anhörte. Helmuts Stimme ging durch Mark und Bein. Das vergesse ich nicht. Helmut wusste mehr, weil er viel las und den Zugang zu den Büchern hatte. Ich hatte nie das Gefühl, dass nur eine unserer Aktionen verlorene Zeit war. Obwohl viel Unsinn dabei war, möchte ich nichts missen. Nachts badeten wir nackt im ersten Bezirk in irgendwelchen Brunnen, weil uns danach war. Es war völlig klar, kein Mensch hatte uns etwas zu verbieten. Ernie, ich sag's dir, ich glaub, die Russen fürchten sich vor uns, sagte Helmut. Das stimmte vor allem, weil wir fürchterlich aussahen. Wir wuschen uns nie, waren immer dreckig, die Haare hingen uns ins Gesicht und es war uns völlig gleichgültig. Recht bald fanden wir unsere Heimat im Gutruf. Ich entdeckte die Delikatessenhandlung, war die erste, die da hineinging. Damals kannte es noch niemand. In den 60ern wurde es das Wiener Intellektuellenbeisel. Es kamen die Berühmtheiten dazu. Erich Sokol, mit dem ich sehr eng befreundet war, Helmut Sieg, Teddy Podkorski, Udo Brocksch und so weiter. Wilde Mischung. Die Zeit war schwierig und leicht zugleich. Mein erster fahrbarer Untersatz war eine Lambretta. Ich war bekannt in Wien, der Rotschwanz flatterte im Wind, sie fuhr 70, wir frisierten sie ein bisschen auf, man kannte sich, die Polizisten winkten mir an den Kreuzungen zu, wenn ich vorbeiflitzte, Ampeln gab es nicht. Wenn ich Handzeichen vergaß, deuteten sie mit dem Finger tu, 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 lachten und wünschten mir einen guten Morgen. Ich werde oft gefragt, wie war er, der Qualtinger? Helmut mochte es, wenn er merkte, dass man ihn mag. Er genoss die Aufmerksamkeit und liebte es, wenn sich die Leute um ihn scharten. Das braucht er, denke ich. Wir alle brauchten das, aber er besonders. Wobei er umgekehrt selbst zu Freunden sehr verschlossen sein konnte und mit seiner Unberechenbarkeit viele vor den Kopf stieß. Wenn ihm etwas nicht passte, zog er sich zurück und nichts und niemand wäre zu ihm durchgedrungen. Zu mir war immer gleich. Wir verstanden uns blind. Bis auf einmal, wo er entsetzt über mich war, völlig entsetzt. Das war in München, 1955, als wir den Obe Fischer-Film Hanussen drehten. Helmut spielte SA-Stabschef Ernst Röhm, ich Hanussens unglückliche Geliebte. Wir streunten in München herum und landeten in einer Bar, deren Untergeschoss voll war mit Vitrinen. Und in diesen Vitrinen waren wunderschöne Gläser. Die Vitrinen waren verschlossen, der Besitzer sperrte sie auf und wir durften die wertvollen Gläser ansehen, sie angreifen. Er tat furchtbar geschwollen und ging mir sofort auf die Nerven. Dieses Getue und die Tatsache, dass man etwas Materielles für so wichtig nimmt, waren für mich völlig unglaublich. Diese Heiligkeit war in mir nicht drin, etwas zu bewahren. Weg ist weg, hin ist hin, was ist schon wichtig? Ich konnte mit Besitz nichts anfangen und die Angeberei reizte mich. Ich wollte dem Schlüssel etwas antun. Mich ritt als Jugendliche der Teufel wirklich sehr, so sehr, dass ich eines dieser Gläser nahm und in meine schwarze Tasche steckte. Die Tasche hatte drei Reihen, keiner hätte irgendetwas gemerkt. Ich wollte diesen Mann schockieren. Ob ich so weit gegangen wäre, das Glas wirklich mitzunehmen, das kann ich heute nicht mehr sagen. Der Verlust flog jedenfalls auf, der Besitzer suchte und suchte, checkte alle durch und nahm sich auch meine Tasche vor. Ich öffnete sie, bitteschön, schauen Sie. Er fand nichts. Alle waren ratlos, am meisten Helmut. Das kann nicht sein, dass einer von uns dieses Glas nimmt. Als wir nach oben gingen, sagte ich, ich hab's. Ich geb's zurück. Ich wollte dem Besitzer eins auswischen, aber Helmut war schockiert, dass einer von uns so etwas gemacht hat. Nein, sowas. Noch dazu die Erne, meine beste Freundin, wie entsetzlich. Er vergaß das lange nicht. Helmut war ein begabter Geschichtenerzähler und konnte unwahrscheinlich gut zuhören. Was er hörte, machte er zu einer Geschichte. Er hatte ein geradezu kriminologisches Gedächtnis und merkte sich Sachen, bei denen wir nur so staunten. Davon lebte das Brettl vorm Kopf.